Ihr Lieben, Jesus ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab ist leer. Und ich meine, wenn wir das Bild nehmen, das wir in diesem Wort, das wir gehört haben, vor Augen haben, das Grab ist nicht nur leer, sondern der Stein ist zur Seite gerollt und ein Engel sitzt darauf und es steht, dass er in weißen Kleidern wie ein Blitz wirkte. Das Grab ist leer. Der Stein ist beiseite gerollt und es ist nicht der Felsen, auf dem Gott seine Gemeinde gegründet hat, sondern es war der Felsen, der verhindern sollte, dass Jesus Christus aufersteht. Das heißt, es ist ein Felsen, es ist ein Stein, der weggehört. So wie der Stein oder alles das, was dich belastet, deine Schmerzen, deine Vergangenheit, deine Prägung, die dich belasten, all das, was uns im Moment auch belastet, Krieg und Ungemach und all diese Dinge, sind beiseite geräumt. Ich sehe so ein Bild vor mir, wie so ein Engel triumphal auf diesen Schmerz, auf diesen ganzen Mist, der zum Teil unser Leben ausmacht, der verhindern will, dass Jesus Christus in unseren Herzen aufersteht, dass dieser Engel wie ein triumphales Symbol auf diesem ganzen Kram steht und es ist beiseite geräumt. Und lasst uns auch dieses Bild nehmen, dass es jetzt in diesem Moment in uns und bei uns beiseite geräumt ist. Das Grab ist leer, der Zugang ist frei. Jesus Christus ist auferstanden. Ich finde dieses triumphale Bild, das sich da vor meine Augen gemalt hat, heute früh, als ich dieses Wort noch einmal gehört habe, das finde ich so grandios. Und ich nehme einfach es mal so auf, auch Jens, was du gesagt hast, lass uns diesen Morgenstern in unseren Herzen aufgehen, weil das Grab ist leer, der Zugang ist frei, der Engel steht auf all dem, Gott steht auf dem, was uns davon abhalten will und es ist weggeräumt. In Jesus Christus. Amen. Ja, ihr Lieben, Jesus Christus ist auferstanden. Das Grab ist leer. Er wurde wahrhaftig gekreuzigt. Ich möchte einfach nochmal es in dem Gesamtkontext sehen und ich will euch jetzt nicht eure Osterfreude verderben. Aber wir gehen manchmal so schnell in die Ostern. Und sind ja so froh darüber, dass diese Kreuzigung, das war ja nicht wirklich cool, oder? Dass diese Kreuzigung hinter uns liegt. Lass sie uns doch so hinter uns lassen. Jetzt ist Ostern, heute. Frohes Fest. Ja, das stimmt. Und das soll ja auch so sein. Und ich will es nicht klein machen, ich will es groß machen. Aber trotzdem finde ich, dass die Geschichte der Kreuzigung, die wir kennen, aber wie gesagt, die wir gerne hinter uns lassen möchten und dann ist Ende im Gelände, dass wir sie einfach nicht so hinter uns lassen dürfen. Sondern stellt euch einfach mal vor, es gäbe keine Ostern. Stellen wir uns einfach einen Moment mal vor, hätte nur die Kreuzigung gegeben. Wahrscheinlich würden wir immer noch Ostereier suchen und nicht Jesus suchen und finden. Die Kreuzigung für sich alleine hat aber seine Hauptbedeutung, weil nicht durch die Auferstehung sind wir befreit, sondern durch die Kreuzigung sind wir befreit. Nicht durch die Auferstehung während der Auferstehung ist der Vorhang im Tempel zerrissen, sondern der Zugang ins innerste Heiligtum ist passiert mit der Kreuzigung. Und deshalb ist es, finde ich, so bedeutsam für uns, dass wir das einfach immer noch vor unseren Augen haben, wenn wir dieses unfassbar schöne Bild und dieses unfassbar schöne Fest der Auferstehung heute feiern, dass wir trotzdem nicht vergessen, und mit nicht vergessen meine ich, das ist jemand, das würde ich nicht unterstellen, wirklich vergessen würde, aber dass wir es auch nicht in den Hintergrund verdrängen, sondern dass es uns im Bewusstsein bleibt. Ich möchte deshalb einfach diese Ostern mit euch feiern, in seiner ganzen Bedeutung eben, mit der Kreuzigung dazu. Und ich finde, dass es eben nicht nur etwas ist, wo uns sozusagen die Schrift zeigt, dass die Schrift erfüllt wurde, die Verheißungen erfüllt wurden, sondern dass es etwas ist, wo eigentlich ein etwas, was einzeln für sich steht, zu einem viel größeren Ganzen wird, weil es zusammengehört, weil es beides seine Bedeutung hat. Und wir eigentlich erst die Kreuzigung richtig verstehen und einordnen können, weil wir Ostern haben. Und deshalb brauchen wir Ostern, weil wir sonst die Kreuzigung gar nicht verstehen könnten. Ich behaupte einfach einmal kühn, ohne die Auferstehung hätten wir die Kreuzigung längst vergessen. Und wie ich schon sagte, wir würden Ostereier suchen und nicht Jesus und ihn vielleicht auch nicht gefunden haben. Erst durch die Kreuzigung und Ostern zusammen können wir den Messias, den Gesalbten, den Gottgesandten, den Sohn und König Jeschua, Jesus Christus, unseren Retter, Heiland und König erkennen. Und darauf wollen wir uns besinnen. Darauf möchte ich, dass wir uns heute an diesem besten aller Tage besinnen. Jesus Christus, Gottes Sohn und unser König lebt. Amen. Und indem wir uns darauf besinnen, kann es uns so gehen wie Barnabas, der Verurteilte, der Schuldige, der einzig eigentlich gekreuzigt werden sollte oder nicht gekreuzigt wurde, weil Jesus Christus für ihn gekreuzigt wurde. Oder vielleicht können wir uns hineinversetzen und fühlen wie der Übeltäter, der in dem Moment kurz vor ihrem Tod noch einmal ganz bewusst den Namen Jesus bekennt und ihn erkennt und bestätigt. Und in diesem Moment von Jesus gesagt bekommen, da wo er den Messias erkennt und sich ihm zuwendet und sich sogar vor ihn stellt, also soweit das ging da am Kreuz, aber symbolisch ja sich vor ihn stellt, dem sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber er wusste, dass er dort am Kreuz war, dieser Übeltäter, weil er schuldig war. Aber Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Oder vielleicht geht es uns wie dem Hauptmann, der maßgeblich an der Kreuzigung von Jesus beteiligt ist und der, nachdem Jesus gestorben war, ihn erkannte und als einen Gerechten erkannte und Gott die Ehre gab. In den vergangenen Gottesdiensten gab es das Predigtthema Freiheit. Inga, du hattest letztes Mal darüber gepredigt, ich durfte das mal davor darüber predigen. Und in dem Lied Würdig bist nur du, heißt es, du starbst für mich am Kreuz, damit ich lebe in der Freiheit, die du gibst. Und genau diese Freiheit, die du gibst, diese Freiheit, die Jesus uns gegeben hat, die hat er uns am Kreuz gegeben und nicht in seiner Auferstehung. Er hat uns die Freiheit geschenkt und den Zugang zu Gott ermöglicht. Den Zugang zur Liebe Gottes ermöglicht, denn Gott ist die Liebe. Und das Kapitel Freiheit können wir dann vielleicht jetzt schließen. Nicht für uns endgültig, sondern wir nehmen sie wahr und wir sind glücklich darüber. Aber wir können es vielleicht als Predigtthema schließen. Aber ich werde versuchen, oder ich will versuchen, heute noch einmal so eine Brücke von der Freiheit zum nächsten Predigtthema, das nämlich Besonnenheit sein wird. So stand es zumindest im Plan. War mal so, ist aber noch auf der Internetseite. Aber Internet ist eben halt vergänglich, wie wir wissen. Aber wie dem auch sei, möchte ich gerne eben halt auf dieses Thema Besonnenheit ein bisschen eingehen schon so. Und wenn es dann eben halt nicht ist, dann ist es auch nicht schlimm, aber von der Freiheit kommen und vor allen Dingen von der Freiheit kommen. Und ich habe ja schon das Wort besinnen mehrfach in den Mund genommen, nicht ohne Grund, weil wir uns heute besinnen eben auf das, was geschehen ist für uns. Und eben besonnen heißt, nicht respektlos oder ungestüm mit Sachen umgehen, sondern eben besonnen. Und woher kommt das Wort besonnen? Es kommt von besinnen, nämlich von besonnen. So hat sich das Wort besonnen entwickelt. Also es kommt nicht von Sonne, so wie ich es verstehe, sondern aus einer anderen Wortherkunft. Und so könnte es möglicherweise gut sein, wenn wir uns eben heute ohne ungestüme Kräfte besinnen, nämlich auf was? Auf die Auferstehungskraft, die uns Ostern entgegenkommt. Darauf wollen wir uns heute besinnen. Und so möchte ich einfach diese Erinnerung aufrechterhalten, denn indem wir uns auf Dinge besinnen, erhalten wir Erinnerung aufrecht. Es verdrießt mich nicht, dass ich euch immer wieder schreibe und so weiter, sondern es ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Im Übrigen auch die God-Stories, die wir immer wieder hier erzählen. Ich will einfach nur ermutigen, die God-Stories, die ihr erlebt habt, nicht nur einmal zu erzählen, sie immer wieder zu erzählen. Der Teufel ist ein Dieb. Er will unsere Sinne vernebeln und er will uns nicht mehr besinnen lassen. Sondern er möchte am liebsten, dass wir uns nicht mehr besinnen auf die großen Werke Gottes, die er auch in unserem Leben getan hat. Nicht nur, indem wir die Heilige Schrift verstehen und lesen können, sondern auch das, was in unserem Leben passiert ist. Da will der Teufel uns das rauben. Und dann ist eben halt das Grab nicht mehr frei. Dann ist dieser Felsen plötzlich wieder irgendwo vorgerollt. Und dann ist plötzlich irgendetwas nicht mehr in unseren Gedächtnissen. Deshalb ist es gut, die Geschichten immer wieder zu erzählen, so wie wir die Bibel immer wieder erzählen und immer wieder neu versuchen zu verstehen. So sollten wir auch die Geschichten, die Gott mit uns geschrieben hat, immer wieder auch in Erinnerung rufen. Also wenn es Großartiges gibt, was in deinem Leben passiert ist, dann sag diese Geschichte nicht nur immer wieder weiter, sondern wiederhole sie auch, damit du dich besinnen kannst. Und vielleicht hilft es uns ein bisschen, nochmal einen anderen Blickwinkel aufzumachen, was denn die Auferstehung und das, was Jesus Christus für uns bedeutet und wie wir das, was wir von ihm gehört haben und woran wir glauben, wo unsere Überzeugung liegt in dieser Kreuzigung und in der Auferstehung und in der Kraft, die darin liegt und in der Freiheit, die wir darin haben. Das ist gut, mal hinzuschauen. Mir ist entgegengekommen die Situation von Paulus im Gefängnis. Die meisten von euch kennen diese Geschichte wahrscheinlich. Also Paulus zog mit Silas zusammen durch Syrien und Zilizien und kam dann in Mazedonien an und zogen durch das Land. Und es war schon ziemlich spektakulär, was da passierte. Also ich würde gerne mal so eine Reise erleben, wo so viel Erweckung und so viel Bekehrung und wo so viel Vollmacht und wo so viel Zeugs passiert ist. Unfassbar, was da gelaufen ist. Es war dann direkt sozusagen nach der Bekehrung von der Geschäftsfrau Lydia, die eben dort dann sie auch einlud und sich um sie kümmerte. Und Paulus war eben halt in dieser kraftvollen, wirkungsvollen Reise unterwegs mit seinem Team. Und nun kommt eine Situation. Paulus treibt einer Sklavin, die der Wahrsagerei befähigt war oder in sich trug, nachdem sie ihn ziemlich genervt hat übrigens, der trieb er dann diesen Wahrsagergeist aus. Und nun passiert es, dass dieser Wahrsagergeist nicht mehr in dieser Frau war. Sie war aber Sklavin. Und sie brachte ihren Besitzern oder ihren Herren oder ihrem Herrn, brachte sie Geld ein durch Wahrsagerei. Nun war natürlich etwas Schreckliches passiert. Das Geschäftsmodell war kaputt gegangen. Die Wahrsagerin wahrsagte nicht mehr. Geld floss nicht mehr. Also sozusagen der Geschäftszweck war verloren gegangen und die Leute waren erbost. Und Paulus und Silas hatten nun ein Problem, denn sie wurden dann vor Gericht gezogen. Sie wurden des Aufruhrs bezichtigt. Und das eben halt gegen die römische Besatzungsmacht. Und diese Situation führte dann am Ende sogar dazu, dass die Volksmenge sich auch diesen Anschuldigungen anschloss und lautstark mit einstimmte. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Es passierte, als Jesus gekreuzigt wurde, und das passiert noch heute. Als ich das las, dachte ich, wow, wie schrecklich, wie schrecklich. Wir haben nichts gelernt. Wir sollten es aber lernen, und wenigstens wir, auch wenn wir hier jetzt zusammen sind. Paulus und Silas wurden verprügelt und ins Gefängnis geworfen. Also übel zugerichtet. Sie wurden an Füßen angekettet. Also das waren schon schwere Kaliber. Ja, so geht man nur um mit Menschen, wo die Fluchtgefahr besonders groß ist oder denen man eine Menge zutraut. Sie wurden an den Füßen angekettet und scharf bewacht. Und was passierte nun? Also Paulus und Silas da nun gedemütigt, geschunden, geprügelt. Was tun sie? Sie besinnen sich. Sie besinnen sich darauf, woher ihre Hilfe kommt. Denn sie wissen, ihre Hilfe kommt vom Herrn. In der Apostelgeschichte 16, Vers 25 lesen wir, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Das muss man sich einfach mal vorstellen. So surreal, wie das so ist. Da sind die da im Gefängnis, sie klagen nicht, sie jammern nicht, sie singen. Und sie besinnen sich auf Jesus und auf Gott. Und dann geschieht das Unerwartete. Die Erde bebt. Es springen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fallen zu Boden. Ein Bild, das ich, wenn ich an die Auferstehung denke, genauso vor Augen habe. Eigentlich hat sich da sowas wie die Auferstehung Leid wiederholt. Und der Aufseher, der ist außer sich. Weil erstmal denkt er, dass die alle abgehauen sind, dass das Gefängnis leer ist. Und zum anderen hat er unglaubliche Angst, ihm ging die Muffe, weil eben halt ja möglicherweise oder wahrscheinlich seine Vorgesetzten ihn dafür massiv bestrafen, vielleicht enthaupten, töten, quälen, was auch immer werden. Und er wollte sich selber umbringen. So schockiert war der Mann. Doch da ruft Paulus, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Hey, geht's noch? Da ist das Gefängnis frei, es ist alles frei und so, die können alle türmen. Und die bleiben da einfach alle ganz besonnen sitzen. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis, muss man sich einfach mal vorstellen. Warum hat er nicht gesehen, dass die da sind? Also wir denken ja, der macht einmal Licht an oder ist sowieso Nacht über Licht an und dann sieht er doch, ob die Gefängnis voll sind oder nicht. In den Gefängnissen gab es kein Licht und gar nichts. Da war es dunkel, da hat es gestunken, da war es feucht, da war es hart, da war es einfach nur schlecht. Also er macht Fackeln an, stürzte sich in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Hause leben. Also nicht nur er, er konnte sogar kollektiv wirksam sein. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Hause wohnten, die Botschaft des Herrn. Also sie waren jetzt in seinem Haus. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Muss man sich einfach mal vorstellen. Eigentlich sollen die im Gefängnis sitzen und die machen Party. Paulus hat sich mit Silas auf Gott besonnen und sich Gott zugewendet. Und in dieser Zuwendung, sie hätten fliehen können, sie haben es nicht getan. Sie blieben besonnen. Unfassbar. Und dann erleben sie da, dann sitzen sie da und essen im Haus von dem Hauptmann und erleben eine Erweckung. Was für eine Kraft, was für eine Power, die da rausgegangen ist. Und am nächsten Morgen passiert wieder etwas Übernatürliches. Also sie sind wieder im Gefängnis und sie sollen freigelassen werden. Aber sie sollen abgeschoben werden. Steht, dass sie die Stadt verlassen sollten. Darauf hat sich Paulus nicht eingelassen. Das war ihm nicht genug. Könnte man auch sagen, ziemlich unbesonnen. Ganz schön gepokert. Aber er beruft sich auf seine römische Herkunft und am Ende ist es so, ihr Ruf ist wiederhergestellt. Er will Klärung und sie entschuldigen sich. Und sie sind frei und nicht abgeschoben. Und aus dieser Freiheit heraus predigt Paulus dann in Thessalonichen, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 1 bis 3 zu lesen. Es ist dann die Folge sozusagen in dem Kapitel. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erster in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Christus, ist der Jesus, den ich euch verkündige, niemand anderes als der Messias, von dem die Schrift spricht. Sein Zeugnis war noch einmal ganz deutlich auf die Kreuzigung und auf die Auferstehung hingerichtet, aber auch auf das, was diese Menschen kannten, worauf sie sich besinnen konnten, nämlich die Schriften des Alten Testamentes, die Verheißung in Jesaja, die Verheißung in Sacharja, die Verheißung in Micha, auf die konnte sie hingewiesen werden, damit konnten sie was anfangen. Er besann sie sozusagen auf genau diese Stellen. Und er legte ihnen die Schrift aus, indem er sie darauf aufmerksam machte, dass genau das ist, was dort geschrieben ist, was hier passiert ist. Dass darum die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich auch so ist, um ein Vielfaches höher ist, und in ihren Herzen ankommen konnte. In seiner Botschaft besann er sich eben wieder darauf und auf diese Propheten. Und er konnte sie für das Reich Gottes gewinnen. Für dieses Reich Gottes in Jesus Christus und nicht den Gott, den sie bis dahin in Anführungsstrichen nur kannten. Und in diesem Verhalten entdecke ich eine Spur für uns. Ich entdecke eine Spur für uns, wie es uns nach eben der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus auch passieren, gelingen kann. Indem wir uns besinnen auf das, was passiert ist. Indem wir davon sprechen, dass was passiert ist. Indem wir nicht nur auf das Alte Testament, sondern eben halt auch auf das Neue Testament, auf das, was geschehen ist in Jesus Christus. Dass wir darauf hinweisen können, so wie Paulus es hier an dieser Stelle tut und sie abholt. Und wir können damit Menschen in Freiheit, in die Befreiung hineinführen, dass sie wahrnehmen. Ich glaube, uns kann das Gleiche geschehen. Und wenn ich davon träume, eine solche Reise zu erleben, wie Paulus sie erlebt hat, ich glaube, dass es auch heute möglich ist. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das nicht gelingt. Weil mit Gott ist nichts unmöglich. Und es ist nicht in unserer Macht. Und es war auch nicht Paulus, der der große Held war, sondern es war Jesus Christus in ihm oder der Christus in Paulus, der gewirkt hat. Ich möchte jetzt abschließen und mit euch im sozusagen Hier und Jetzt landen und möchte gerne eine Bibelstelle noch mit euch teilen und damit dann auch zum Ende kommen. An die Römer schreibt Paulus Verse 4 bis 11 im 6. Kapitel folgendes. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben, sind auch daher mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Ich lese das nochmal. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. In dieser Freiheit handeln wir nicht ungestüm, besinnen uns aber auf unsere Freiheit und vor allem in Jesus Christus auf unser Leben mit Gott. Und in diesem Sinne wünsche ich euch frohe und besinnliche Ostern.